ARD.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Giftige Tiere, gefährliche Strömungen, Verbrecherbanden. Nicht umsonst gilt der Darién Gap, also der Dschungel zwischen Kolumbien und Panama, als eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Und trotzdem haben diesen Urwald im vergangenen Jahr rund 500.000 Menschen durchquert. Durch steile, schlammige Bergpfade, durch Flüsse, durch Strömungen, Männer, Frauen, ganze Familien und ganz viele kleine Kinder. Ihr Ziel? Die USA. Und der Darién ist die einzige Landverbindung in Richtung Norden. Meine Kollegin, die ARD-Korrespondentin Marie-Christine Böse und ihr Team haben die MigrantInnen einen Teil dieser Strecke begleitet. Hi Marie.
Hallo Joanna.
Du und dein Kollege Lukas Grimm, Kameramann und Cutter bei euch im Studio, ihr seid ja bis kurz vor der Grenze zu Panama mitgelaufen mit den MigrantInnen, die durch den Darién gewandert sind. Nimm uns doch mal mit, wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Was ist das für eine Reise?
Das ist auf jeden Fall eine lange Reise, eine Reise mit mehreren Etappen. Man startet in einem kleinen Urlaubsort im Norden Kolumbiens, der heißt Nicoclí. Dort zelten derzeit Migranten am Strand. Also man sieht sehr viele Zelte, die dort aufgebaut sind, Hängematten, die Migranten dort spannen. Und von dort müssen sie quasi eine Stunde mit dem Boot übersetzen zu einem kleinen Örtchen, das heißt Akandí. Und von dort sieht man schon in der Ferne ein bisschen den Darién, der sich so wie so eine grüne Mauer aufbaut. Und dort in der Nähe von Akandí ist eine Art Basislager, wenn man so sagen kann. Und dort zelten die Migrantinnen und Migranten eine Nacht, bevor sie dann am nächsten Tag auf die Strecke in Anführungsstrichen dürfen. Und ich sage dürfen, weil da keiner alleine los darf. Das ist ziemlich durchorganisiert. Und also wir haben da mit circa vielleicht 1.500, 2.000 Migranten gezeltet, würde ich mal schätzen. Man schläft echt schlecht, also man wird dann gegen 5 aus dem Bett geschmissen oder von der Luftmatratze mit Musik. Und lauten Ansagen von den Einheimischen da, also etwas absurde Szenen auch teilweise. Und dann geht es halt um 6 Uhr morgens los, man stellt sich gemeinsam auf. Die Einheimischen haben da ein großes Tor hingebaut, das den Weg versperrt sozusagen. Dann gibt es ein Gebet.
Amen. Amen.
Viele haben auch die venezolanische Nationalhymne gesungen, weil der größte Teil der Migranten eben aus Venezuela kommt. Und dann machen sie das Tor auf und es geht los, gemeinsam im Morgengrauen hinein in den Darién. Und es ist kein angenehmer Weg. Nach etwa 10 Minuten geht es durch den ersten Fluss. Die Schuhe sind nass, die bleiben dann auch nass, weil es ständig durch Flüsse geht, durch Pfützen, durch Matsch. Das Gelände wandelt sich sehr viel. Man ist erst auf einer Ebene unterwegs mit vielen Steinen, ist rutschig. Dann geht es irgendwann ziemlich steil hoch. Man muss durch Schlamm balancieren. Also es wird sehr heiß, schwül, hohe Luftfeuchtigkeit. Dann kann auch mal ein dicker Schauer runterkommen. Also das ist schon durchaus anstrengend. Und das Migrantenfeld in Anführungsstrichen, ja, das zieht sich dann auch ein Stück weit auseinander. Also man läuft los, aber natürlich die Menschen, die irgendwie älter sind, die mit Kindern unterwegs sind, die selber laufen müssen oder die teils von ihren Eltern getragen werden müssen, das ist unfassbar anstrengend. Genau, also das ist eine sehr komplexe Anstrengung, weil es nicht der Weg alleine ist, sondern eben die Hitze, die Unsicherheit, wie es weitergeht, vielleicht die Sorgen, ob man es schafft oder nicht. Und man schläft schlecht, man isst schlecht, also da kommt irgendwie so ein bisschen alles zusammen, man hat keine Privatsphäre. Und wir konnten dann ja irgendwann wieder zurück, aber diese Leute müssen ja dann noch tagelang weiterlaufen, kommen dann irgendwann aus dem Darién wieder raus und sind dann natürlich auch immer noch nicht am Ziel. Also das ist psychologisch schon ganz schön herausfordernd auf jeden Fall.
Klingt tatsächlich nach einer riesigen Anstrengung und du hast eben auch schon so ein bisschen die Gefahren angedeutet. Was ist denn die größte Gefahr? Ist es das Gelände, dieses Unwegsame, das du ja gerade beschrieben hast? Sind es giftige Tiere? Sind es Kriminelle, von denen man ja auch immer wieder liest, dass sie dort unterwegs sind?
Also auf der Seite, wo wir jetzt unterwegs waren, Lukas und ich, auf der kolumbianischen Seite, würde ich sagen, das Gelände über Anstrengungen, dass man zu wenig trinkt, die extreme Hitze, die Luftfeuchtigkeit, Wir haben eine Schwangere gesehen, die am Boden lag, die Hilfe brauchte, konnten das dann aber nicht weiterverfolgen, was mit ihr passiert ist. Es, da war aber jemand bei ihr, also ein Helfer. Aber klar, wenn man ein medizinisches Problem hat, also wenn man sich was bricht, ja, dann wird's echt schwierig. Dann ist man auf die Hilfe der Einheimischen angewiesen, die einen auf diesem Weg begleiten. Giftige Tiere, die gibt's natürlich. Das ist ja ein Dschungel. Mhm. Aber die haben wir jetzt nicht gesehen, weil klar, wenn dann eine Gruppe Menschen durchzieht, hauen die erstmal ab. Und auch Kriminelle, die waren in Kolumbien jetzt nicht so sichtbar, aber die gibt es natürlich. Aber was wir eben hören, ist, dass ja es sehr viele Übergriffe, Überfälle eben dann auf Panamas Seite gibt.
Und trotzdem gehen die Menschen ja los und nehmen dieses Risiko in Kauf. Erzähl uns doch mal, wen habt ihr da konkret begleitet und kennengelernt auf eurer Reise?
Ja, die Menschen gehen los, weil einfach die Verzweiflung teilweise so unendlich groß ist tatsächlich, dass sie gar keinen anderen Ausweg mehr sehen. Also wir haben mit ganz vielen Leuten dort gesprochen, aber dann eine Familie begleitet, Luis Hernandez mit seiner Partnerin Danielis. Die haben beide zwei Kinder. Die Schwester von Danielis lebt bereits in den USA. Die war auch durch den Darien gekommen und dadurch hatten sie eben Zuversicht, dass das irgendwie klappen wird. Haben sich aber auch gleichzeitig von Anfang an auch Sorgen gemacht, natürlich wegen der Kinder, dass irgendwas passiert, dass das einfach eher wie so eine Art, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Abenteuerurlaub für die wird mit Zelten und viel draußen sein. Ja, das war wirklich teilweise irre, wer da unterwegs war. Also viele Kinder, Kleinkinder, junge Paare mit Babys, mit Säuglingen, wirklich alle Altersklassen. Wir haben ein blindes Mädchen getroffen mit seiner Mutter und die meisten waren sehr, sehr offen, sehr neugierig, fanden auch gut, dass wir da waren und dass wir auch zeigen, wie es ihnen geht und was ihnen da passiert im Darien.
Der Luis jetzt zum Beispiel, was erhofft der sich und warum nimmt er das alles in Kauf?
Ja, Luis und seine Familie kommen eben aus Venezuela ursprünglich, aus dem Land mit großer Not, Mangel, politischer Unterdrückung. Sie haben sich dann mehrere Jahre in Kolumbien durchgeschlagen, er als Mechaniker und seine Partnerin eben als Köchin. Aber es hat eben einfach nie so richtig gereicht, das Geld, sagt er. Es hat nie gereicht für die Familie, es hat nie gereicht, seine kranke Schwester in Venezuela zu unterstützen. Und was sie hoffen, ist eben ja ein bisschen Stabilität, in Ruhe leben können mit der Familie. Und das hat er uns eben auch gesagt. Also trotz des langen Weges, sagt er, den wir vor uns haben, ich will einfach, dass es meine Kinder mal besser haben werden.
Toca todavía bastante el trayecto largo y queremos, yo quiero el mejor futuro para ellos.
Ihr hattet jetzt natürlich eine Kamera dabei und wahrscheinlich ein bisschen Equipment und vielleicht noch ein paar persönliche Dinge. Die Menschen machen sich ja auf den Weg, um nicht wiederzukehren. Was packt man für so eine Reise? Was haben die dabei?
Wir waren eigentlich am Anfang überzeugt, wir schlafen in getrennten Zelten, Lukas und ich, und haben dann relativ schnell entschlossen, nee, wir teilen uns ein Zelt, weil das einfach alles so schwer war, was wir mitgeschleppt haben. Und ich war dann so beeindruckt, wie wenig die Migrantinnen und Migranten dabei haben. Also, dass die teilweise ihr Leben quasi in einem kleinen Rucksack dann mit sich mitschleppen. Also, die meisten haben ein Zelt dabei. Man braucht feste Schuhe am besten. Gummistiefel können gut sein. Das hatten aber längst nicht alle. Also, viele mit irgendwelchen Turnschuhen, teils sogar Flipflops. Und man braucht tatsächlich Geld, also am besten eigentlich sogar einige hundert Dollar und muss dann hoffen, dass sie einem nicht geklaut werden. Aber tatsächlich ist die Reise nicht billig. Und klar, also Wasser, 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 weil man dehydriert echt schnell. Viele haben auch noch so Dosenessen dabei, Kekse, Thunfisch.
Du hast es eben gesagt, es kostet viel Geld erstmal. Diese Reise ist nicht nur beschwerlich, sondern kostet auch viel Geld. Was und an wen, also wie viel und an wen müssen die MigrantInnen, die da unterwegs sind, dann bezahlen und was bekommen sie dafür?
Also die meisten haben uns erzählt, dass sie so ungefähr 350 Dollar gezahlt haben, manche vielleicht ein bisschen weniger. Es gibt wahrscheinlich auch teurere Touren, aber das ist wie so ein All-Inclusive-Paket, kriegen dann auch so ein buntes Armband wie im All-Inclusive-Hotel. Und inklusive ist dabei häufig eine Übernachtung in Nicoclí, das ist dieser Touristenort, von dem ich erzählt habe. Von dort dann die Bootsfahrt nach Akandi, das ist auch im Preis drin. Und dann zahlt man da quasi oder ist verpflichtet, quasi einen sogenannten Führer, einen Guide zu zahlen, der einen bis zur Grenze nach Panama bringt. Und an wem man das Geld zahlt, diesen Zahlprozess konnten und durften wir nie so richtig filmen. Aber es gibt Migrationsberater schon vorher, also Nicoclí, die quasi diese All-Inclusive-Pakete anbieten mit Bootsfahrt, Guide und so. Und dann gibt es noch so eine Art Gebühr oder Steuer. Man kann es auch Schutzgeld wahrscheinlich nennen. Und an wen man das so genau zahlt, ist nicht so richtig durchsichtig. Aber das Geschäft mit der Migration, das lenkt eben vor Ort eine offiziell gemeinnützige Organisation. Die heißt Fundación Social Nueva Luz del Darién, also Sozialstiftung Neues Licht des Darién ungefähr übersetzt. Und Beobachter sagen, dass da eben ein Verbrechersyndikat seine Hand drüber hält, der Golfclan. Das ist quasi eine der größten Drogenbanden Kolumbiens. Und auch wenn der Ortsbürgermeister bestreitet, da irgendwie was mit den Kriminellen zu tun zu haben und so, ist es ganz klar, in dieser Region passiert nichts ohne das Wissen und ohne den Segen, in Anführungsstrichen, dieses Golfclans. Und deswegen verdient auch das organisierte Verbrechen an der Migration Dutzende Millionen Dollar pro Jahr mit.
Und was ist mit dem kolumbianischen Staat? Also warum tut der dann nichts gegen diese, ich nenne es jetzt einfach mal Schleusergeschäfte, von denen du gerade berichtet hast?
Ja, der Staat hat in dieser Region quasi keinen Zutritt. Also man muss fast so hart sagen, ne? Als wir da waren, gab es am Bootsableger in Necoclí, haben wir zwei Beamte von der Migration gesehen. Ich glaube, es sind insgesamt vier, die dort sind. Die haben Pässe überprüft. Aber letztlich winken die Migranten durch. Und dann einmal in Akandí, im Darién drin, gibt es dann keine Behörden mehr. Also diese Gegend ist historisch quasi sehr gebeutelt. Die Bewohner litten sehr stark während des bewaffneten Konflikts in Kolumbien. Die Gegend war in der Hand von Paramilitärs, also der bewaffnete Konflikt quasi, als die FARC-Guerilla gegen den Staat, gegen Paramilitärs kämpfte. Und der Golfclan entstand letztlich aus demobilisierten Paramilitärs und ist eben eine der mächtigsten Drogenorganisationen, schmuggelt Kokain, ist in illegalen Bergbau verstrickt und wie gesagt, nichts passiert da ohne dessen Segen.
Wir haben ja gerade schon gesagt, die wollen ja weiter, die gehen durch Kolumbien nach Panama, den Teil der Route konntet ihr dann nicht mehr mitgehen. Ihr wart aber in Kontakt mit den Menschen, die ihr begleitet habt auf dem ersten Teil der Strecke. Was haben die euch erzählt von dem Teil der Route, den ihr dann selbst nicht mehr miterleben konntet?
Ja, zu Anfang, also hatten wir noch eine Familie, die wir dann leider verloren haben, schon gleich am ersten Tag. Aber die haben sogar von einer Nichtregierungsorganisation so speziell für Frauen so ein kleines Kit mitbekommen. Und da war auch so eine Pille danach drin. Also falls man vergewaltigt wird auf dem Weg, meistens passiert das in Panama, dann hat man dann gleich sozusagen die Hilfe dabei. Und das hat sowohl die Frauen als auch uns schon ziemlich schockiert. Aber das ist einfach die Realität dort. Ja, wir haben uns quasi als Team Mexiko aufgeteilt, also in Panama. Auf der Seite war dann mein zweites Team, unser Producer Max und Kameramann Patrick. Und die haben dann quasi tatsächlich auch 3 Tage später Luis und Danielis und die Familie dort gefunden. Und sie haben dann auch erzählt, dass es wirklich richtig hart war, dass sie überfallen wurden. Luis wurde das Handy geklaut und 10 Dollar. Danielis wurde der Rucksack weggerissen. Und das hat er uns eben auch erzählt.
Feo, feo, feísimo. A mí me quitaron el teléfono, me quitaron 10 dólares y a las mujeres jalaron el bolso.
Eso es algo inimaginable, horrible, horrible. Ahí sufre uno mucho, mucho.
Und unser zweites Team in Panama hat auch mit einer jungen Frau gesprochen, Janis Franco, auch aus Venezuela, der eben auch passiert ist, wovon viele Organisationen berichten. Also auch sie wurde mit 5 Frauen von ihrer Gruppe abgetrennt quasi, von einer kriminellen Bande. Und die haben sie dann bedroht, ausgeraubt und auch angegrapscht. Und sie meinte auch, das war ganz schrecklich, das zu erleben.
Ahí fuimos amenazadas. Fuimos amedrentadas, nos robaron, nos tocaron, fue horrible.
Und die sexuellen Übergriffe zuletzt häuften sich eben. Also das haben die Ärzte ohne Grenzen, die lange in Panama in dieser Auffangstelle gearbeitet haben, immer wieder kritisiert und auch den Staat Panamas aufgefordert, dagegen was zu tun, also gegen diese kriminellen Banden doch massiver vorzugehen. Aber das, was dann passiert ist, ist eben, dass den Ärzten ohne Grenzen so eine Art Arbeitserlaubnis nicht verlängert wurde. Und sie arbeiten jetzt leider nicht mehr in Lajas Blancas in dieser Auffangstelle für Migranten. Und das ist natürlich für die Migrantinnen und Migranten besonders schlimm, weil die Ärzte ohne Grenzen haben da wirklich eine wichtige Arbeit immer gemacht. UNICEF ist da, die kümmern sich ein Stück weit um die Kinder, die dort ankommen aus dem Darien. Und auch das ist halt sehr, ja, sehr traurig. Die Chefin dort vor Ort des Teams im Darien, die sagt eben, dass immer mehr Kinder auch einfach alleine oder unbegleitet plötzlich aus dem Wald rauskommen. Also im vergangenen Jahr 3.300 Kinder unbegleitet oder eben getrennt von ihren Eltern. Und derzeit zählen sie so 18 bis 20 Kinder, die alleine ankommen. Und die sind dann oft auch komplett verängstigt, traumatisiert und werden dann da erstmal, ja, so vorläufig aufgefangen.
Hay muchos riesgos para los niños y las niñas al cruzar la selva del Darién, ¿no? El año pasado se identificaron 3.300 niños no acompañados y separados. Este año también estamos en un promedio de 18 a 20 niños por día que vienen sin un acompañamiento.
Habe ich direkt Gänsehaut und springen alle meine Muttergefühle an. Ich finde es tatsächlich echt ganz, ganz traurig.
Hart, ja.
Es gibt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Möglichkeit, den Darién zu umgehen.
Also man kann den Darién nur mit einem Flugticket umgehen. Und dafür braucht man ja einen Pass und am besten ein Visum für die USA. Oder man müsste halt nach Mexiko fliegen zum Beispiel, wenn das geht, je nach Nationalität, und von dort dann weitergehen. Aber das Problem bei vielen Venezolanern gerade ist halt, die haben keinen Pass. Also die, und sie meinen, das macht auch keinen Sinn, irgendwie anzufangen, den zu beantragen. Das dauert zu lange, das sei Zeitverschwendung. Oft kriegt man den gar nicht. Also die haben es einfach komplett aufgegeben, irgendwas von ihrem Staat zu wollen. Ja, und die Straßen sind dort unterbrochen. Das ist wirklich Wald, ungefähr 100 Kilometer Strecke. Und da muss man zu Fuß durch, ja.
Wie geht's denn für die Menschen weiter, die du getroffen hast? Weil auch in Panama wollen sie ja nicht bleiben, sondern das große Ziel ist ja die USA. Und da haben sie ja noch ein großes Stück der Reise vor sich, ne?
Ja, absolut. Wir haben noch Kontakt, oder ich mit Luis und seiner Frau. Und also wir haben uns vor einer Woche ungefähr geschrieben und die sind derzeit in Mexiko-Stadt. Haben sich jetzt bis hierher durchgeschlagen immerhin und haben mir auch geschrieben, also sie jobben so ein bisschen, sie sparen wieder Geld, um für die nächste Etappe quasi so. Aber also wir waren die ganze Zeit, nachdem wir sie in Panama dann ja in den Bus verabschiedet haben Richtung Norden, waren wir in Kontakt und sie haben immer mal geschrieben, also mal aus Nicaragua, dann mal aus Chiapas und dann irgendwie aus Mexiko-Stadt sozusagen. Aber sie haben auch noch ja sehr viel vor sich auf jeden Fall.
Vielen Dank nach Mexiko-Stadt an unsere ARD-Korrespondentin Marie-Christine Böse, die mit ihrem Team einen Teil der Route durch den Darién-Dschungel gewandert ist.
Sehr gerne.
Migration und Flucht sind ja nicht nur in Mittelamerika ein Thema, sondern auch hier bei uns in der EU. Zehntausende Menschen begeben sich jedes Jahr aufs Meer und damit auch in Lebensgefahr, um nach Europa zu kommen. Wir kennen alle die Bilder, die klapprigen Boote bis an den Rand voll mit Menschen, die auf ein besseres Leben hoffen in der EU. Und immer wieder auch die Schlagzeilen von gekenterten Booten. Die Route, die führt nicht nur übers Mittelmeer, sondern auch über den Atlantik. Von Westafrika in Richtung Kanarische Inseln, die ja zu Spanien gehören. Und auf der kleinsten kanarischen Insel El Hierro war meine Kollegin Christina Böker aus dem ARD-Studio in Madrid. Hi Christina.
Hallo Johanna.
Wer kommt denn auf El Hierro an und wo kommen die Menschen her?
Ja, die Menschen, die in El Hierro ankommen, die kommen hauptsächlich aus Ländern südlich der Sahara, insbesondere aus dem Senegal, da starten auch viele Boote. Aber sie kommen auch aus Mali, von der Elfenbeinküste, aus Guinea oder Gambia, so um so einen groben Überblick über diese Länder zu geben. Sie starten im Senegal und auch in Mauretanien, das ist genau im Norden vom Senegal. Vom Senegal ist die Reise 1300 Kilometer lang. Das ist wirklich richtig weit. Das dauert meistens so 9 bis 10 Tage. Von Mauretanien sind es immer noch knapp 1000 Kilometer. Da sind sie auch immerhin eine knappe Woche unterwegs. Auf dem offenen Atlantik, muss man dazu sagen. Denn um vor den Küstenwachen, die vor diesen Ländern kontrollieren, um denen zu entgehen, die sie zurückschicken würden, fahren sie oft sehr weit von der Küste weg. Und so kommt es eigentlich nur, dass sie auf El Hierro landen. Das ist nämlich die südwestlichste von den Kanareninseln.
Und wie geht jetzt so eine kleine Insel damit um?
Als wir jetzt dort vor Ort gedreht haben, wirkte das alles ziemlich gut durchorganisiert. Am Hafen Zelte vom Roten Kreuz als schnelle Anlaufstelle, dann geht's weiter in so eine kleine Zeltstadt. Es gibt ein ehemaliges Kloster, wo sie dann übernachten können. Die meisten von ihnen bleiben nur 72 Stunden und werden so durch die Insel geschleust. Und bei diesem ganzen Prozess haben wir auch sehr, sehr viele freiwillige Leute getroffen, die dann in ihrer WhatsApp-Gruppe der Freiwilligen aufgerufen wurden. Hey, da ist gerade wieder ein Boot gekommen, kannst du helfen? Und dann kamen die da zum Beispiel zu dieser Zeltstadt und haben so erste medizinische Hilfe und Ähnliches gemacht. Die einzigen, die dann länger da bleiben können, das sind die Minderjährigen. Für die gibt es eine Einrichtung und die werden aber teilweise auch von Familien aufgenommen.
Wir hören mal ganz kurz rein in einen der Beiträge, die du mitgebracht hast.
In Indiras Familie gehört die Hilfe für die Migranten zum Alltag. Nicht erst seit ihre Eltern Adama und Baye aufgenommen haben. Die zwei Halbbrüder kamen im August mit ihrem Vater aus dem Senegal. Wie lange sie bleiben, ungewiss. Die Disziplin aufzustehen und in eine Schule zu gehen, sich hinzusetzen und aufzupassen, das fällt ihnen immer noch schwer. Aber es wird so langsam. Ein bisschen scheu erzählt mir der 12-jährige Adama, wie es im Boot war. Kalt und windig. Und sie seien nachts immer nass geworden. Viele hätten sich übergeben und geweint.
Was passiert denn mit den anderen, die nicht wie diese beiden Jungs auf der Insel bleiben?
Die werden weitergebracht. Wir haben gedreht, als sie auf eine ganz normale große Fähre Richtung Teneriffa gefahren sind. Auf Teneriffa, da gibt es größere Aufnahmeeinrichtungen für sie. Und da kann auch das Asylprozedere vollzogen werden oder eben aufs spanische Festland, ist dann nochmal eine etwas weitere Reise. Aber da geht deren Reise sozusagen hin. Und die Minderjährigen, die können auch nicht alle auf El Hierro bleiben. Zum Teil sind sie ja mit ihren Familien unterwegs. Dann geht die Reise weiter für sie mit aufs Festland. Aber wenn sie unbegleitet sind, dann gibt es eine Einrichtung auf El Hierro für sie, wo sie leben können. Aber die ist auch nicht so groß, dass sie alle aufnehmen können. Also zum Teil müssen die dann auch weiter in Einrichtungen, aber speziell für Minderjährige auf den anderen Inseln.
Und ist die Solidarität auch im Rest Spaniens, also auch auf dem Festland, überall so groß wie auf El Hierro?
Ich vermute ja, ein Teil der Solidarität in El Hierro hängt tatsächlich damit zusammen, dass der überwiegende Teil der Migranten dort nur auf der Durchreise ist. Wir haben da durchaus auch von kontroversen Diskussionen gehört. Aber dennoch schreiben sich die Inselbewohner auch selber zu, dass sie entspannter mit den Zuwanderern umgehen, weil sie selbst ein Volk der Migranten waren. Viele, haben sie erzählt, sind von den Kanaren im 20. Jahrhundert nach Südamerika ausgewandert, waren dort erstmal fremd. Das kam in mehreren Interviews raus. Abgesehen davon nehme ich die Diskussion über die Einwanderung in Spanien auch als weniger scharf wahr als in Deutschland. Sie war zum Beispiel auch, obwohl die Partei Vox, die rechtspopulistische Partei Vox, dieses Thema durchaus besetzt, kein so großes Thema im Wahlkampf vor einem Jahr. Und darüber hinaus agiert die spanische Politik auch durchaus im Sinne der EU. Kürzlich erst hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez mit der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Mauretanien ein Migrationsabkommen unterzeichnet. So nach dem Tenor Geld gegen Grenzschutz. Und mit Marokko läuft das ohne den Titel Migrationsabkommen schon seit Jahren. Das Königreich bekommt Geld und in dem Fall auch politische Zugeständnisse dafür, die Menschen vom Grenzübertritt abzuhalten. An den Übergängen zu den spanischen Exklaven, Ceuta und Melilla, wo es auch immer wieder dramatische Zwischenfälle gegeben hat, stehen hohe Zäune, um den Grenzübertritt in die EU zu verhindern.
Ganz herzlichen Dank an Christina Böker, unsere ARD-Korrespondentin in Madrid, die auf El Hierro war, der kleinsten der Kanarischen Inseln. Und wenn ihr mehr über ihre Reise erfahren wollt, dann lege ich euch den Podcast 11 km ans Herz. Den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Da ist nämlich Christina auch zu Gast in dieser Woche und erzählt ganz ausführlich. Vielen Dank, Christina.
Sehr gerne.
Die unterschiedlichen Stimmungen gegenüber Geflüchteten, die sehen wir nicht nur in Spanien, sondern eigentlich europaweit. Und man sieht es auch daran, wie lange die EU jetzt um eine Asylreform gerungen hat, die das EU-Parlament schlussendlich in dieser Woche gebilligt hat. Was sich ändern muss, auch in der Kommunikation zum Thema Flucht und Migration, darüber spreche ich jetzt mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität in Wien. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
An diesem Mittwoch, da hat das EU-Parlament der Asylrechtsreform zugestimmt und die beinhaltet ja eine deutliche Verschärfung, also unter anderem schnellere Abschiebungen direkt an der EU-Außengrenze. Die Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat von einem historischen Tag gesprochen.
This is a historic day for Europe. We promised a new system that is fair with those eligible for protection, that is firm with those who are not. Tonight we have delivered.
Frau Kohlenberger, was halten Sie davon?
Ich würde diese Asylreform weder als historischen Durchbruch bezeichnen, noch würde ich sie als zukunftsweisend sehen. Warum? Weil die Europäische Union damit Antworten auf die zentralen Fragen, die das derzeitige Asylsystem aufwirft, schuldig bleibt. Es ist nicht geklärt beispielsweise, wie denn nun Rückführungen in Herkunftsländer forciert werden sollen. Es ist nicht geklärt, inwiefern durch diese Reform die Belastung von Mitgliedstaaten mit EU-Außengrenzen weggenommen und gleichmäßiger verteilt wird. Und vor allem aber, und das ist mein Hauptkritikpunkt, geht aus dieser Reform nicht hervor, wie sie das Sterben im Mittelmeer oder entlang der Balkanroute beenden wird. Jedes Jahr kommen tausende Menschen auf dem Weg nach Europa zu Tode und da bleiben die zentralen Antworten leider schuldig.
Was müsste denn da aus Ihrer Sicht sich ändern oder anders formuliert sein oder anders festgehalten sein, um das zu stoppen?
Aus meiner Sicht geht es in dieser jetzigen Reform eigentlich kaum oder gar nicht mehr um den Kernwert dessen, warum wir denn überhaupt so ein Grundsatzdokument wie die Genfer Flüchtlingskonvention haben, nämlich der globale Flüchtlingsschutz. Der Schutz von Menschen wird ausgeklammert zugunsten des Schutzes von Grenzen. Das steht ganz stark im Fokus. Migration als fast ausschließliches Sicherheitsthema, nicht aber als Thema einerseits der Schutzgewährung für Personen, die diesen Schutz brauchen, andererseits aber auch als eine potenzielle Bereicherung, als ein Zugewinn für europäische Aufnahmeländer, weil, wie wir wissen, die Trennung in Arbeitsmigration auf der einen Seite und Fluchtmigration auf der anderen Seite ist zwar rechtlich wichtig, wird aber einfach durch die Realität immer mehr aufgeweicht. Und wir haben ja auch gerade in Europa eine beginnende demografische Krise, wo es höchst an der Zeit wäre, diese Sachen auch zusammenzudenken. Sprich, wie kann beispielsweise auch die Ankunft schutzsuchender Menschen dazu genutzt werden, um Antworten zu finden auf steigenden Arbeitskräftebedarf in Europa? All das wird großteils ausgeklammert. Das überrascht nicht, weil das Thema wurde ausschließlich von den EU-Innenministern behandelt. Die Sozialminister, Arbeitsminister, Wirtschaftsminister etc. saßen nicht mit am Tisch.
Aber wenn Sie sagen, Arbeitsmigration ist ja eigentlich ein wichtiges Thema, das uns beschäftigen sollte in Europa, weil wir halt überall eigentlich einen Fachkräftemangel wahrnehmen können, dann müssten wir ja auch sprechen über legale Wege der Migration und die auszuweiten. Würde das denn was ändern an der Situation und am Sterben im Mittelmeer?
Sie sprechen da einen sehr, sehr wesentlichen Punkt an und genau deshalb ist es auch wichtig, das Thema Migration ganzheitlich zu betrachten. Wir haben derzeit auf europäischer Ebene nicht wenige Personen, die weder ins Asylsystem gehören noch dorthin wollen, die teilweise sehr offen angeben, wenn man mit Menschen in Flüchtlingsheimen, in Asylaufnahmezentren spricht, wir wollen eigentlich gar kein Asyl in Europa, wir wollen arbeiten in Europa. Und diese Menschen antworten teilweise auch schon auf einen steigenden Arbeitskräftebedarf. Ihnen stehen aber, vor allem wenn sie aus Ländern südlich der Sahara kommen, oft keine regulären, legalen Zugangswege zur Verfügung. Visa-Antragstellung in vielen Ländern Afrikas ist unverhältnismäßig teuer, dauert sehr lange, wird selten mit Erfolg beschieden und deshalb weichen viele Menschen aus Mangel an Alternativen auf die Asylschiene aus. Und das ist weder optimal für die Betroffenen, noch ist es günstig für die Aufnahmeländer, weil die humanitäre Schiene ist der denkbar teuerste Zugangsweg für einen Nationalstaat, weil für jeden gestellten Asylantrag muss ja ein gesamtes rechtsstaatliches Verfahren gestartet werden. Es wäre hier also höchst an der Zeit, auch durch Öffnung von mehr und diversifizierten Arbeitsmigrationswegen den Druck aus dem Asylsystem ein wenig herauszunehmen.
Jetzt gibt es ja immer dieses berühmte Gegenargument, wir können aber ja nicht alle aufnehmen, selbst wenn wir es wollten. Haben Sie dafür Verständnis?
Es wollen auch nicht alle nach Europa kommen. Im Gegenteil, wenn wir uns globale Flüchtlings- und Fluchtzahlen ansehen, dann ist weiterhin gültig, dass etwa 80% aller Geflüchteten weltweit in ihren unmittelbaren Nachbarländern untergebracht sind und auch dort bleiben wollen. Sie wollen in der Nähe des Herkunftslandes bleiben, weil viele von ihnen vom Wunsch getragen sind, möglichst rasch wieder rückkehren zu können. Ob das dann möglich ist, das steht leider auf einem anderen Blatt, aber dass tatsächlich alle Menschen beispielsweise aus Afrika sich auf den Weg nach Europa machen würden, das ist leider ein Mythos, der sich hält und der nicht mit der Realität in Zusammenhang steht. Was wir brauchen, glaube ich, ist auch eine faktenbasierte, empiriegeleitete Diskussion über Migration. Da nehme ich als Migrationsforscherin leider wahr, dass das Thema von vielen Mythen, Halbwahrheiten, teilweise bewussten Unwahrheiten beherrscht wird und leider verunmöglicht das auch, gute, sinnvolle, nachhaltige Lösungen zu finden.
Aber wie kommen wir da hin? Da sind wir ja schon beim Thema, wie sprechen wir über das Thema Migration und über das Thema Flucht? Und wir haben im ersten Teil des Podcasts ja gehört, wie Schlepper und Drogenkartelle profitieren von diesen illegalen Fluchtrouten. Und die sind ja nicht die einzigen. Es gibt ja auch Parteien, gerade am rechten Rand, die wirklich meinungsstark Stimmung machen. Und ich sag mal so, die gemäßigteren Parteien damit auch ein Stück weit vor sich hertreiben. Wie kommen wir also davon weg? Wie können wir denen extremen Rändern das Thema Asyl und Migration abnehmen?
Ich glaube, was sich konstatieren lässt, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationalstaatlicher Ebene, ist, dass viele dieser Akteure, die Sie jetzt angesprochen haben, die vor allem dem rechten oder gar rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind, dass die eigentlich gar keine Lösung dieser sogenannten Flüchtlingsfrage wollen, sondern sie müssen das Problem aufrechterhalten, weil sie mit dem bestehenden Problem Wählerstimmen generieren, Wahlen gewinnen können, Stimmung machen können. Diese Politik der Angst, die damit betrieben wird. Ich muss ja nur dann eine Festung Europa bauen, wenn das, was jenseits der Festung steht, eine Bedrohung für mich darstellt. Also brauche ich diese Bedrohungskulisse konstant. Und genau das passiert und das verunmöglicht aber auch wirklich empiriegeleitete, nachhaltige Lösungen. Dagegen anzugehen, gelingt nur, indem man erstens ehrlich ist mit der europäischen Bevölkerung. Ein Teil dieser Ehrlichkeit würde beinhalten, dass es erstens nicht möglich ist, Migration auf Null zu bringen, dass es Migration immer geben wird und dass das eigentlich auch gut ist, weil wir es für unseren Arbeitsmarkt und unsere Wirtschaft brauchen, dass es auch bis zu einem gewissen Grad immer einen Anteil irregulärer Migration geben wird, weil politische Migrationssteuerung zwar möglich ist, aber nicht zu 100% möglich ist. Bei Migration handelt es sich immerhin auch um eine höchstpersönliche individuelle Entscheidung. Das sind alles sehr unbequeme Wahrheiten, die sich PolitikerInnen mitunter nicht mehr aussprechen trauen, die aber wichtig wären, um die Debatte wieder hinzubringen zu einem Grundlevel an Ehrlichkeit. Weil was dann passiert, wenn man Menschen Lösungen suggeriert, die dann aber nicht zum gewünschten Erfolg führen, ist aus meiner Sicht, dass sich dann all along erst recht immer mehr Menschen in Europa in Richtung der Rechtspopulisten orientieren. Das wäre natürlich fatal und genau deshalb brauchen wir einen anderen Zugang, ich sage immer einen ressourcenorientierten Zugang zu der Frage von Flucht und Migration.
Machen wir es uns als Europäerinnen und Europäer aktuell zu leicht?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir es uns wirklich leicht machen. Ich glaube, mittel- und langfristig machen wir es uns selber sehr, sehr schwer, weil wir nicht den Fehler begehen sollten, dass das, was an den Grenzen passiert, das, was im Mittelmeer passiert oder an der Balkanroute passiert, uns Europäerinnen und Europäer nichts angeht. Im Gegenteil, diese schleichende Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit, die Tatsache, dass es sich bei den Außengrenzen um einen quasi rechtsfreien Raum handelt, all das hat kurz- oder mittelfristig auch Auswirkungen auf die Rechtsstaatlichkeit, den Stand von Sicherheit und Freiheit in Europa. Und ich glaube, wir dürfen die geopolitische Gesamtlage derzeit nicht vergessen, weil hier sendet die europäische Migrationspolitik auch wichtige Signale an Drittstaaten aus. Es geht hier um die Glaubwürdigkeit Europas als eine Verfechterin von Menschenrechten, Grund- und Freiheitsrechten, als ein Kontinent, wo Rechtsstaatlichkeit hochgehalten wird. Wenn wir aber Drittstaaten vor allem als Handlanger betrachten, wohin man unter anderem Flüchtlinge auslagern kann, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut wird. Und wir haben es zuletzt jetzt auch mit Blick auf die großen Konflikte und Kriege auf der Welt gesehen, etwa Russland und Ukraine, wo sich Länder im globalen Süden sehr zögerlich in der Positionierung gezeigt haben und etwa nicht sich dem Westen angeschlossen haben in der Verurteilung Russlands, im Gegenteil sich teilweise sogar bewusst Richtung China, Russland orientiert haben. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Art und Weise, wie Europa mit Menschenrechten der eigenen BürgerInnen umgeht und der Menschenrechte von Personen beispielsweise, die aus Drittstaaten kommen, das wird aus Sicht dieser Drittstaaten als Doppelmoral empfunden. Es geht hier darum, zu verdeutlichen, dass die Rechtsstaatlichkeit auch wirklich lückenlos zur Anwendung gebracht wird, weil ansonsten macht man sich als Europäische Union auch zunehmend erpressbar von Ländern, die ableiten aus der Migrationspolitik der letzten Jahre. Im Grunde gibt es nichts, wovor sich Europa mehr fürchtet, als vor der Ankunft Schutzsuchender. Und dann werden Migranten etwa in Form dieser sogenannten hybriden Kriegsführung instrumentalisiert. Denken wir an das, was Wladimir Putin in der Vergangenheit immer wieder getan hat. Er schickt Migranten, Migrantinnen an die finnische Grenze, an die polnisch-belarussische Grenze, um die Europäische Union unter Druck zu setzen.
Vielen Dank an die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität in Wien. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Redaktionsschluss war der 11. April. Redaktion hatten Steffi Fetz und Mia Stremme. Ich bin Joanna Jeschke.